Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. IT-News und Trends, kommentiert und diskutiert. Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Norman, dem Hersteller von proaktiven Softwarelösungen gegen Viren, Würmer, Spam und Co.
Das ist der Digitalk, der UKW erprobte Podcast vom Tagesanzeiger. UKW erprobt darum, weil wir letzten Montag unsere Premiere auf dem Berner Sender Radio Rabe hatten. Mein Name ist Matthias Schüssler und der Roger Zedi ist noch unterwegs, aber der kommt dann sicher gerade. In der heutigen Sendung sind wir nämlich nicht in unserem Studio beim Tagi, sondern zu Besuch bei Sony in Winterthur. Es geht um Videospiel und unseren Gast, oder man müsste sagen, wir sind Gast beim Roger Frey, dem Chef von Sony Computer Entertainment Schweiz. Herr Frey, vielleicht zur Einstimmung, was ist Ihr Lieblingsspiel im Moment?
Ja, wenn ich zukomme überhaupt zum Spielen, wir haben gerade ein bisschen Strube Zeit bei uns, dann ist es immer noch Motorstorm auf der PS3. Der Vorteil für mich ist, dass das Spiel, da kann man schnell einsteigen, kann man loslegen, hat irgendwie wundervolle Stunden, zwei oder drei voll Action und Fun und nachher ist man wieder draußen. Also ich kann nicht jedes Strategiespiel machen, wenn ich es im Moment Schere geben würde, aber ja, das lange Zeit nicht.
Es geht mir ein bisschen ähnlich und bis man da noch schon drin ist, haben wir eine Woche Ferien durch. Ja. Gut, unsere Gäste haben ja immer ein Goodie, das Goodie von der Woche. Herr Frey, was können Sie uns da offerieren?
Das ist der Internetlink www.zwokgame.com. Das ist ein sehr lässiges Fun-Game. Es ist surrealistisch gemacht. Es ist ein Mehrspieler-Game, wo man relativ schnell einsteigen kann. Wenn jemand ein bisschen Langeweile hat und einen Kumpel in der Nähe hat, dann soll er das mal ausprobieren und wird sehr viel Spass damit haben.
Ja, mein Goodie diese Woche ist eine Premiere für mich. Ich empfehle nämlich ein Windows-Programm. Und zwar nennt sich das Pamela und ist ein Programm zum Aufnehmen von Skype-Gesprächen. Ich habe diese Woche mit dem Herrn Sennhauser aus San Francisco geredet, wie vielleicht ein paar gehört haben. Und habe für das müssen einfach Probleme suchen für den Mac, für den PC. Ich habe relativ aufwendig müssen mich durchkämpfen durch ein paar. Und das ist mit Abstand das Beste, was ich gefunden habe. Und somit hat auch endlich mein XP auf meinem Mac Mini einen Sinn gefunden. Ja, die URL von dem findet ihr auf unserer Webseite.
Und im iTunes unten links.
Genau.
Das Goodie von der Woche, das ich mitgebracht habe, ist meine Lieblings-Star Trek-Webseite. Im Universum von Captain Kirk, Spock und Jean-Luc Picard tut sich ja wieder einiges. Es gibt zum einen die alte Serie in digital aufgemotzter Form mit neuen Spezialeffekten, die heisst dann Star Trek Remastered. Und man fragt sich als Fan, ob die das überhaupt dürfen, ob das nicht ein Sakrileg ist, die alten Serien nochmal auf den neuesten Stand zu bringen. Das sehen wir dann vielleicht, wenn die bei uns laufen. Und das andere ist, Ende 2008 soll der 11. Kinofilm kommen. Und da hat man dann vielleicht Lust, einen nicht ganz so ernsten Blick ins Weltall zu tun. Und das kann man dann mit dieser Webseite.
Also, in unserem News-Teil reden wir als erstes über Stromfresser. Immer mehr Leute haben immer mehr Gadgets zuhause und verbrauchen damit immer mehr Strom. Besonders viel Strom fressen Sachen wie PC, High-Definition-Fernseher, Spielkonsolen und Harddisk-Rekorder. Und eine Prognose aus England hat gesagt, bis in ein paar Jahren verbraucht das etwa die Hälfte vom Strom vom ganzen Haushalt. Und ein grosses Problem ist, dass die meisten Geräte immer in einem Standby-Zustand sind und zum Teil nicht mal einen Abschaltknopf haben. Herr Frey, mich würde einfach mal wundern, was steht binnen die Heidenstube und alles?
Ja, die Stube weniger, aber im Gamezimmer steht für uns nicht. Oder im Kinozimmer, wie auch immer.
Ja, ich habe natürlich auch diverse Geräte, das ist klar. Handkehrum habe ich ein paar sehr gute Sony-Produkte, die hinten einen zusätzlichen Stromstecker haben. Das heisst, wenn ich den Receiver abstelle, dann tut es mir alles andere automatisch deaktivieren. Also ich glaube, mein Stromverbrauch daheim ist relativ gering von diesen Multimedia-Geräten.
Wir glauben Ihnen jetzt das mal. Matthias, hast du zum Beispiel so eine Stromschiene mit Schalter oder so etwas?
Das habe ich am Computer, also so eine Master-Slave-Steckdose, wo, wenn ich den Computer ausschalte, alle Peripherie ganz abgeschaltet wird. Und das ist eigentlich sehr praktisch. Aber ich habe viele Geräte, die die im Standby-Betrieb sind und die Strom fressen. Und ich habe ziemlich, also eine relativ hohe Stromrechnung schon.
Also ich muss gestehen, ich habe so eine Maschine in der Stube für den Fernseher und alles, aber meistens vergisst man halt dann die gleich abzuschalten, ja, und dann läuft es über die Nacht. Machen dann die Hersteller jetzt noch wirklich genug? Ist das wirklich...
Ja, macht welchen Stand der Technologie entsprechend. Webby, man macht die Industrie, egal welchen Hersteller und für was für das Produkt, sehr viel. Hankerum, man kann immer mehr machen, aber die Technologie, die wird ständig verbessert und von dem her wird auch das in Zukunft noch besser werden. Aber auf der anderen Seite die ganze Debatte, also erstens, ich glaube das nicht mit der Hälfte im Stromverbrauch. Wenn ich jetzt abends Licht brenne lasse im Gang aussen und so weiter mit der 100 Papieren, dann brauche ich garantiert sehr, sehr viel mehr Strom, als irgendwie, was ich in einem Monat als Standby-Stromverbrauch auf meinen Geräten. Ein PS3 als solches, wenn wir 20 Grad Stromverbrauch haben im Standby-Betrieb im Monat, dann muss ich sagen, das ist ein absoluter Witz. Also da wird wieder ein Thema aufgebaust, wenn ich gar keins ist.
Ich glaube, Sie haben insofern recht, dass das wahrscheinlich tatsächlich so eine Auswirkung von der Klimadebatte ist, dass man da jetzt genau drüber redet. Also ich fürchte, ja, die Entwicklung, dass man immer mehr Strom braucht, die wird sich nicht aufhalten lassen. Und das ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen ein ungutes Gefühl, dass man auch halt die Abhängigkeit immer grösser wird. Also, dass wenn man irgendwie sich mal vorstellt, Stromausfall ist, dass man dann einfach schlicht nicht mehr weiss, was machen die
heim. Ja, und ich denke, also all die Hersteller, und das jetzt nicht nur Technologiehersteller allgemein, auch Autohersteller, sitzen ja im Moment schaurig auf dem grünen Trip und posaunen nicht um, wie super umweltfreundlich sie plötzlich sind und entdecken ihr ein Herz für.
Gut, wenn es ein bisschen etwas bewegt, warum nicht?
Naja, ein bisschen, aber eben weil alle auf dieser grünen Welle reiten, dürfen wir sie dann auch mal zur Rechenschaft
ziehen, wenn es
das wirklich
gibt. Genau. Ja, ich will den sehen, der wirklich konsequent immer alles abstellt. Ich sage nur schon den, der im Keller, ich sage, das Licht brennen lässt, was der an Strom verbraucht. Ja. Ich meine, von einem anderen, ich sage, ein Jahr lang seine Multimedia-Geräte betreiben.
Okay, wir werden es wohl nicht abschliessend herausfinden. Heute gehen wir doch noch zu einem anderen Thema. Eine deutsche Konferenz über Medien ist zum Schluss gekommen. Blogger sind gut für den Journalismus. Und zwar dürfen auch Sie mindestens in einigen Fällen gute Qualität liefern. Herr Feld, lesen Sie Blogs überhaupt?
Nein, ich komme nicht gross dazu, ganz ehrlich. Ich weiss, was ein Blog ist, ich weiss, wie es funktioniert, aber ich habe einen Informations-Overkill. Ich bin bereit schon daran, gewisse Zeitungsabonnement wieder zu deaktivieren, weil das ist das Problem von der heutigen...
Hoffen wir doch mal mit uns.
Also. Internet und alles zusammen, wir haben einfach zu viele Informationen.
Ja, also aber wenn ich so die Gamer-Szenen anschaue, dann sind glaube Bloggers, so gerade für Game-Reviews und so, sehr wahrscheinlich noch wichtig unterdessen.
Ja, ist sicher gut. Und vorhin sind es einfach Foren als solches gewesen und heute ist es ein Blog. Dort haben wir sicher sehr viele gute Inputs bekommen von Konsumentenseite her, die entweder eine gute Idee hatten oder einen Hinweis hatten oder ein Problem geschildert haben, wo wir erst durch das Kenntnis bekommen und dann können dementsprechend in die Lösungen gehen.
Matthias, kannst du dir vorstellen, zukünftig für einen Blog zu schreiben statt für eine Zeitung?
Wenn das Geld stimmt. Nein. Also im Grunde genommen ist mir das Medium eigentlich wurscht. Also als Journalist, ich will einfach mein Publikum erreichen natürlich. Als Journalist hat man ein gewisses Sendungsbewusstsein. Man will, wenn man sich schon die Mühe macht, irgendwie Seiten vom Stapel zu lassen, auch gehört werden. Und eben, ob das dann am Schluss per Blog oder per Zeitung ist, ist wahrscheinlich nicht so entscheidend. Umgekehrt als Leser auch da, ich will gute Informationen, egal auf welchem Kanal. Nur denke ich tatsächlich, ein Medium, wenn ein grosses Medium dahinter steht, ist wahrscheinlich eher gewährleistet, dass die Produktionsbedingungen einfach so sind, dass jemand auch gute journalistische Arbeit kann leisten. Also das kann wahrscheinlich ein Traditionsmedienhaus immer noch besser, auch die Unabhängigkeit wahren und so. Darum glaube ich schon, dass das zumindest mittelfristig der bessere Arbeitgeber ist für einen Journey.
Auch diese Woche gibt es eine neue Studie aus den USA, passend diesmal über Videogames, und sie ist nicht ganz so absurd wie sonst andere, sie stammt immerhin aus Harvard. Und sie ist zum Schluss gekommen, erstens mal hat sie festgestellt, Videogames sind alltäglich für Jugendliche, nur 6% von allen spielen gar nicht. Sie hat ebenfalls herausgefunden, dass zum Beispiel Gewaltspiele bei Buben und Mädchen ähnlich beliebt sind und dass viele von diesen Jungen oft in der Gruppe spielen. Also so das Bild vom einsamen, komisch asozialen Spieler stimmt auch nicht ganz. Ebenfalls ist klar, beliebt sind Spiele, die eigentlich für ältere Spieler gedacht waren. Matthias, ist das eben der Reiz vom Verbotenen, wo man früher vielleicht mal, weiss nicht, sich zu früh ins Kino hineingeschlichen hat, wo man jetzt heute einfach das Videogame spielt?
Ja, das hat vielleicht manchmal die Altersbeschränkungen tatsächlich einen gewissen Anreiz auf die Neugier. Ansonsten, glaube ich, hat die Studie für mich jetzt nicht wahnsinnig viel neue Erkenntnisse gebracht. Also, dass es auch Frauen gibt, die es wahnsinnig gerne krachen. Ich habe da 2002 schon mal drüber geschrieben und eine Webseite namens zockerweibchen.de vorgestellt. Und dort hat es eine Frau gehabt, die sagt, eben, das muss Blut muss spritzen, es muss Rambazamba abgehen. Also ich glaube, dass die Geschlechterdiskussion auch basiert auf Klischees und gibt vielleicht nicht so viel her, wenn man im ersten Augenblick würde denken.
Okay, noch vielleicht eine letzte Meldung. Nielsen, die Firma, die in den USA Fernsehratings bestimmt, die Einschaltquoten, will das jetzt in Zukunft auch bei den Videospielen machen. Und für das wird ab der PS3 und PSP Infos von der Sony an Nielsen geliefert. Und zwar wird angegeben, was man spielt und wie lange man gespielt hat. Das Ziel von dem Ganzen ist natürlich, dass man dann nachher kann, dass den Werbekunden verkaufen und vor allem Preise für die Werbung festlegen. Herr Frey, gibt es so einen Plan auch für die Schweiz?
Nein, eben das ist in Amerika ist das jetzt, wo man etwas tut, die Richtung probieren, erforschen. Für Europa ist es, soweit ich weiß, noch kein Thema und für die Schweiz sowieso nicht.
Funktioniert die In-Game-Werbung überhaupt?
Ja, das ich habe
völlig einfach viel
zu ich habe eine Studie gelesen, die genau das Gegenteil aussagt, dass eigentlich die Werbung in den Games gar nicht so wahrgenommen wird. Also ich zweifle an dem Erfolg tatsächlich, das ist genau gleich wie im Fernsehen, wenn ich zappe. Also ich bin jetzt einer von denen, wenn die Sendung fertig ist, dann schalte ich gerade weiter, die Werbung tue ich ignorieren. Nein. Und darum,
ist denn da überhaupt Bereitschaft da von den Spielern, sich noch Werbung anzuschauen, wenn ihr sagt, ich habe ja für das Spiel gezahlt?
Ja, ich denke, Bereitschaft ist vor dir nicht eine Werbung, ist normalerweise etwas Lästiges, aber leider etwas Notwendiges, wenn es darum geht, dass irgendjemand kann Geld verdienen kann, damit er wieder das kann reinvestieren kann, um auch neue Produkte zu entwickeln und so weiter, oder zu verbessern oder was auch immer. Mhm. Wenn wir können, ich sage jetzt, die Videospielindustrie, wenn wir können Werbegelder generieren durch eine Werbung in den Games rein, dann ist das ein Finanzpotenzial, das uns dient, damit wir reinvestieren können. Es ist nicht, dass wir reicher werden oder mehr Zahlung bekommen oder was, sondern es ist Geld, das wir vielleicht zum Teil durch Piraterie, Software-Piraterie, durch Gratis-Downloads oder wo auch immer verloren haben, wo wir wieder reinholen müssen.
Aber sind denn da die Spieler bereit, sich überwachen zu lassen?
Es geht jetzt in dem Moment hier in Amerika nicht um Überwachung, sondern
auch, also, dass man... Also, das ist einfach ein böses Wort für...
Ja, also ich würde behaupten, gerade in Amerika, wo es heikel ist mit Konsumentendaten, mindestens so wie in der Schweiz, braucht es eine gewisse
Einweisung. Es ist ja schon etwas anderes, ob ich einfach mein passives Fernsehverhalten überwachen lasse oder ob ich schaue, was mache ich beim
Spielen. Ja, aber wir reden jetzt von Überwachung. Es geht darum, dass die freiwillig da mitmachen, schlussendlich. Mhm. Also, es ist nicht, dass einer einfach ausspioniert wird, so ist es nicht. Sondern man muss seine Einweisung zugeben. Mhm. Das ist auch bei uns, wenn der Medienkontrolle
irgendjemand... Also da geht es auch nicht darum, irgendein Profil dann zu machen, von dem man sagt, der wird immer aggressiv, wenn er eine halbe Stunde gespielt hat.
Oder? Nein, das glaube ich nicht.
Das ist sicher zu
ziehen. Ja, so klar. Ja, das Gegenteil, dass er, wenn er eine halbe Stunde gespielt hat, sehr friedlich geworden ist.
Ja, das wäre ja dann noch das Gute daran, dass man könnte sagen, alle Leute oder ein 30% von allen Spielern fallen bei diesem Spiel immer daraus raus, weil sie nicht mehr weiterkommen. Also ist da mit dem Spiel etwas verkehrt und man muss es ein bisschen leichter machen oder man muss einen alternativen Lösungsweg bieten. Das wäre wiederum etwas Positives.
Man kann vieles aus diesen Profilen und Statistiken auslesen. Am Ende des Tages verhält sich der Mensch genau so, wie er sich seit Millionen vermutlich verhalten und das werden wir können ändern und das kann sonst niemand ändern.
Im Hauptteil unserer Sendung geht es um Videospiele im Allgemeinen, um Kritik an brutalen Spielen und auch um PlayStation 3 im Speziellen. Fangen wir doch an mit der PlayStation 3. Die verkauft sich ja eher schleppend. Wie enttäuscht sind Sie da über die Zahlen?
Also schleppend, das ist falsch. Das ist immer eine Sache, wenn man es anschaut. In absoluten Zahlen sind wir sehr, sehr zufrieden, wie sich PS3 entwickelt hat. Handgenommen ist es klar, ein Gerät, das 900 Franken kostet. Das wollen zwar viele, aber man kann sich das nicht unbedingt gerade leisten. Es ist vielleicht eher etwas, wo man sich auf die Weihnachten wird zulegen oder wo die einen dann auch nicht mehr sparen drauf. Mhm. Und von dem her ist es eigentlich klar, wenn der Preis mal würde vielleicht günstiger werden oder wenn wir im Weihnachtsgeschäft sind, dann bin ich absolut überzeugt, PS3 wird abgehen, wieder einmal mehr wie eine Rakete. Wir haben einen super Start gehabt, aber dass man jetzt im Sommer natürlich gewisse Flauten hat, das ist klar. Dass Nintendo zum Beispiel ein Wii im Moment besser laufen tut, hat sicher auch mit dem Preispunkt zu tun.
Eben, die verkauft sich laut Zahlen aus Japan, Marktforscher Enterbrain sagt, 6-mal besser.
Mag so sein, aber ich denke, eben, man muss schon sehen, das ist jetzt nicht gegen Wii, die ist eine absolut superbe Konsole, aber von der Porsche Cayenne sind sie einfach nur mal weniger Stufen verkauft als von einem VW Golf. Also man schon gesehen, man ist da von Äpfel und Bier. Und
das ist der Preis der einzige Punkt? Es gibt ja auch andere Kritikpunkte, die sagen, es gibt zu wenig gute Spiele, die PS3 wirklich ausreizen.
Wenn es rein Gamer sind, die das dann reklamieren, dann kann ich es zu einem gewissen Grad nachvollziehen, die grosse Flut. Und es ist wirklich eine Wahnsinnsflut an super guten Spielen für PS3, kommt jetzt in den nächsten Monaten. Mhm. Also auf den Herbst wie jenes Geschäft. Ohne.
Was viele Spieler dann auch sagen, die Wii, die tut das, ein bisschen das gemeinsame Spiel fördern. Das finden viele, die dann auch nicht so voll Hardcore-Gamer sind, eben auch lässig. Sehen Sie das auch so, dass das vielleicht die PS3 mehr so die Konsole ist für die Hardcore-Gamer, die für sich selber spielen?
Es ist, jedes Gerät hat am Anfang zuerst mal ein Zielpublikum bei den Hardcore-Gamern zu suchen. Aber PS3 ist definitiv von der Positionierung ein Multimedia-Gerät. Und ich sage, ein sehr grosses Potenzial an Leuten hat das gar noch nicht erlickt oder weiss es gar noch nicht. Ja. Und es ist nach wie vor unser Job, um den Leuten zu sagen, hey, ihr könnt Fotos darauf abspeichern, einen Film drauf schauen in der besten Qualität, ihr könnt aufs Internet gehen. Und wenn wir jetzt im Herbst werden, das Home rausbringen, die neue Entertainment- und Community-Plattform für PS3, dann werden auch die Gamer, die sagen, hey, ich will mit anderen zusammen online gamen, werden sehen, hey, wow, da geht eine fantastisch neue Welt auf.
Über das reden wir dann noch. Sony ist ja anfangs Juni in die Kritik geraten wegen dem Spiel Resistance Fall of Man. Da gibt es eine wüste Schüsse in der Kathedrale von Manchester. Und der Kirche von England ist das ein bisschen zu weit gegangen. Ist dann Sony gar nicht heilig?
Ja, das ist natürlich eine absolute Geschichte, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Das ist völlig ein Blödsinn. Also ich meine, klar ist uns vieles heilig, wie anderen auch. Mindestens ist uns so viel heilig. Ich glaube, es gibt noch hunderte bis tausende andere Spiele, wo jeder irgendwie sich betupft fühlt, wegen irgendetwas, was dort drin vorkommt. Bei Getaway könnte ein Tourismusverein oder Verband London könnte kommen, könnte ein Drama daraus machen. Es gibt x solche, die könnten etwas...
Aber das religiöse Gefühl immer so ein bisschen heikles Gebiet, ja, das weiss man ja schon.
Ja, die haben allgemein das Problem, dass die Leute davonlaufen bei den Religionen. Und wenn sie irgendwie Schlagzeilen produzieren mit irgendjemandem, dann ist das eben auch recht. Also.
Was würden Sie denn sagen, darf man dann explizit nicht? Oder wo würden Sie als Chef von Sony Schweiz sagen, hört mal, da habt ihr jetzt einfach den Vogel abgeschossen, das geht so nicht?
Nicht irgendwie sagen, wenn es um Religion geht. Ich meine, wenn es ein Kirchen- und Schauplatz ist von einer gewissen Szene, da habe ich jetzt persönlich kein Problem damit. Eher, wenn es um Spielinhalt geht, wo irgendwie Gewalt einfach sinnlos ist, wo Gewalt der einzige Weg ist, um überhaupt ans Ziel zu kommen, wo Würde von Menschen, Tieren verletzt wird, dort habe ich persönlich dann auch langsam meine Grenzen. Die sind vielleicht schon weit draußen, weiter als bei anderen, aber ich habe auch meine Grenzen dort. Und Sony hat auch ihre Grenzen dort.
Ich finde das eigentlich noch einen guten Einwand. Sie sagen, sinnlose Gewalt in Deutschland, wo man zum Beispiel einfach schlicht das Verbot von Killerspielen fordert, ohne das näher zu definieren. Ja. Aber wie kann man unterscheiden, wann ist Gewalt sinnvoll, wann nicht?
Ich würde sagen, wenn es zum Beispiel eine Zweite Weltkriegssimulation ist, Pearl Harbor ist oder jenes etwas, dann ist es klar, das ist passiert, das ist Vergangenheit, das kann man nicht verleugnen. Gewalt ist Realität in unserer Gesellschaft. Wenn es aber darum geht, dass man irgendwie muss einen virtuellen Spieler mit Benzin übergüssen und den anzünden, dann muss ich einfach sagen, hey, nein, jetzt hört es dann, das ist für mich sinnlos.
Was macht es aus, wenn Gewalt zum Exzess führt oder einfach nur zelebriert wird? Und wann hat sie einen Mechanismus?
Ich sage, wenn die Story so aufgebaut ist, dass nur mit Gewalt kann das Spiel vollendet werden. Und zwar mit der Gewalt, wenn ich sage, massiv gegen Würden und Ethik und Moralvorstellungen dem gegentut wird, dann muss ich sagen, dann ist es eher fraglich. Amerika produziert gewisse Spiele, produzieren, die sehr gewalttätig sind, GTA zum Beispiel oder Manhunt und so. Das sind typisch amerikanische Spiele in meinen Augen. Wankerum, die Japaner haben auch sehr gewalttätige Spiele. Dort ist aber Gewalt eher etwas Surreales. Es ist mehr im Horrorbereich angesiedelt, hat sehr viel mit Mystik zu tun, mit Fantasy zu tun. es ist auch Gewalt, aber sie wird anders wahrgenommen. Also im Endeffekt, die ganze Debatte um die Gewaltspiele ist einerseits etwas, wo jeder persönlich eine Meinung dazu hat. Und Politiker haben noch eine ganz andere Meinung, aber weniger ist eine Meinung als eine Absicht damit.
Gut, Politiker, die wollen vielleicht einfach auch zum Teil ein bisschen populistisch das angehen, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist Deutschland. Die Deutschen sind natürlich nach wie vor, die haben das Zweite Weltkriegssyndrom, das sie immer noch nicht verarbeitet haben. Und darum ist der deutsche Markt, denke ich, sehr speziell.
Darf man dann zum Beispiel reale Konflikte thematisieren im Spiel? Das ist ja zum Teil im Golfkrieg kritisiert worden, wo man sagt, Konflikte ja, aber wenn es dann allzu angelehnt wird an Sachen, die wirklich passieren, ist es irgendwo geschmacklos. Wie sehen Sie das?
Also, es ist ja ein Witz, wenn man die Tagesschau schaut und die Realität vorgeführt bekommt jeden Abend. Und dann wird man aber das nicht irgendwie können in einem Film oder in einem Game oder in einem Buch umsetzen. Also, das ist schizophren. Mhm. Also, Entertainment, egal in welcher Form, soll die Leute irgendwie unterhalten, soll aber vor allem Geschichten erzählen. Mhm. Wenn die Geschichten halt in der Realität tatsächlich passiert sind, dann ist es einfach ein Spiegel von der Gesellschaft, dann ist das eine Tatsache. Und irgendwie gucken da wieder heiliger tun als der Papst. Ich sehe es bei Filmen sagen, oder bei Games oder bei Musik oder sonst etwas. Das ist für mich eher schizophren und verlogen.
Aber was würden Sie von einem Spiel halten, wo man jetzt zum Beispiel, was weiß ich was, Muslim abschlachten?
Ist fragwürdig. Handkehrum wäre es genauso fragwürdig, wenn jetzt ein Spiel im Irak entwickelt wird, wo das Gegenteil passiert, wo man muss die Amerikaner abmetzeln. Mhm. Also es ist prinzipiell dann irgendwie fraglich. Aber wenn das ein Teil von einer realen Geschichte ist, dann muss man es halt eben akzeptieren, genauso wie man die Realität muss akzeptieren.
Aber so Videogames sind ja gleich immer ein Stück Fiktion, oder? Und was ich dann nicht verstehe, ist, wieso nimmt man eine wirklich fiktive Geschichte? Was ist dann die Überlegung von diesen Game-Machern, dass sie eben die sehr realen Szenarien auswählen?
Gut, wenn es natürlich jetzt gerade, ich sage, also Irak um Kriegsspiele geht, egal welcher Krieg nachgestellt wird, wenn es um Aktualitäten geht, wie Irak-Krieg und so weiter, wo man schon sieht, da ist eine gewisse Propaganda dahinter. Die kann man sicher nicht verlügen. Ich glaube, die ist so eindeutig, wenn die US-Armee selber ein Spiel entwickeln, wo eigentlich die Armee glorifizieren und damit den Krieg glorifizieren, dann finde ich das einen absoluten Missbrauch von dem Medium Videospiel. Mhm. Also da bin ich völlig dagegen. Aber ich sage, die Schizophrenie liegt dort drin, wenn man plötzlich sagt, es ist etwas anderes, wenn es nicht eine reale Stadt ist, wenn es nicht ein realer Krieg ist, wenn es nicht eine reale Armee ist, die existieren tut, und dass es dann nicht etwas Besseres sein sollte. Also eigentlich, ob es jetzt Irak ist oder ob es jetzt Fantasyland ist, wo man bekriegen muss, am Schluss, der Inhalt bleibt ja eigentlich dasselbe. Also das Spiel ist für mich dann nicht das Problem, sondern was ist der Hintergrund? Geht es um Propaganda, geht es darum, dass eine amerikanische Regierung den Krieg damit rechtfertigen will? Das ist für mich das Problem, das man diskutieren muss.
Mhm. Eben, aber es gibt ja zum Beispiel, um die Problematik in den Griff zu bekommen, die PEGI, das sind die Pan-European Game Information, heisst das. Mhm. Das sind so Icons auf den Spielen drauf, oder so Piktogramm, wo sollen zeigen, was es in dem Spiel hat, so an
also Sachen, so, sie tun. Sie tun.
Aber da gibt es zum Beispiel ein Label, das heisst, das Spiel beinhaltet schlechten sprachlichen Umgang. Ja, ein bisschen, wie soll ich sagen?
Das ist eine deutsche Umschreibung von, es hat Fluchwörter
drin. Ja, es ist dann so politisch korrekt, ganz, ganz bemüht, um eigentlich gewaltpolitisch unkorrekte Sachen in den Griff zu bekommen. Ist das nicht auch ein bisschen schizophren?
Nein, das ist, man muss auf die Hintergründe von PEGI sehen. PEGI ist eine Initiative, die auf europäischer Basis entstanden ist, von der Softwarebranche. Und Kriterien, die haben verschiedenste Leute aus verschiedensten Bereichen haben das definiert. Also da hatten es Vertreter aus der Religion, da hatten es Vertreter aus Elternvereinigungen, da hatten es Pädagogen dabei gehabt. Da hat es, ich sage, aus verschiedensten Interessensgruppen hat es einen Vertreter gehabt. Und wenn die Fluchwörter für die einen Leute oder für die einen Religionen oder für die einen Eltern ein Problem ist, dann ist es klar, dass das ein Kriterium ist, das man ernst nimmt, das halt dann das eins von vielen ist.
Leuchtet mir ein, nur ist es vielleicht schwierig, mit relativ simplen Labels relativ komplexe Inhalte in den Griff zu bekommen. Also als Beispiel werde ich das Label anführen, wo könnte heissen, das Spiel beinhaltet Material, welches als diskriminierend aufgefasst werden kann. Was heisst das jetzt?
Also die Umschreibung ist mal sehr deutsch natürlich. Man muss sehr sagen, PEGI ist europäisch. In der Schweiz würde man einfach das anders ausdrücken. Aber Ja, es geht einfach darum, das Motiv hinweisen.
Aber das heisst doch alles und nichts. Da könnten jetzt irgendwie schwarze Leute als Neger bezeichnet werden, ja, oder es könnte irgendwie... Ja. Das könnte sagen, du Aargauer, du, oder?
Also, ja. Natürlich sagt es nicht im Detail, um was es geht, aber bleiben wir bei den Fluchwörtern vielleicht als Beispiel. Es gibt viele Eltern, die sagen, ich will nicht, dass mein Kind etwas spielt oder in Konfrontation kommt mit etwas, wo es Fluchwörter lernen will. Es ist eine Hilfe beim Kaufentscheid, vor allem für Leute, die nicht eine Ahnung haben von diesen Spielen. Es ist rudimentär, aber es hilft schon wesentlich
weiter. Könnte aber auch heissen, dass jemand sieht, hurra, da wird irgendwie umgeballert oder da gibt es Sex, also kaufe ich es.
Ja, das ist doch eine Umstellung, die wir permanent noch immer zu tun haben, dass wir extra Games mit 18 reiten, damit es nachher dann mehr Verbreitung, mehr Interesse findet. Aber das machen wir nicht. Ich sage, Peggy, es sind klare Richtlinien, kann jeder transparent im Internet abrufen, wie das zustande kommt.
Also es gibt ja auch die Untersuchungen, die sagen, ein 13-Jähriger kommt problemlos an ein Spiel an, das ab 18 ist.
Das gleiche Problem hat mit Alkohol und Tabak auch. Es gibt kein System, das perfekt ist, und bei Alkohol und Tabak ist es sogar noch gesetzlich. Also der Staat tut das sogar gesetzlich verordnen. Bei uns ist es ein freiwilliges System und bei uns verhebt es mindestens so gut wie bei der Alkohol- und Tabakverordnung. Aber wir sind in einem Optimierungsprozess. Klar darf es nicht vorkommen, dass ein 12-Jähriger im Laden kann, ein Spiel kaufen, ab 18 ist. Mhm. Darum haben wir das Peggy und darum haben wir auch mit den Händlern in der Schweiz, und das ist weltweit einzigartig, muss man sagen, haben wir einen Vertrag abgeschlossen, einen Code of Conduct, dass eben auch die Händler vor allem als ein wesentlicher Punkt in dieser ganzen Kette rein, die mithelfen tun, dass es nicht passiert. Auch wenn der ältere Brüder ein Spiel kauft für sich, der 18 ist, und nachher das daheim rumliegt und ein 12-Jähriger kann das spielen, ich meine, dann versagt jedes System. Das heisst, dann muss eben der Vater und die Mutter daheim für Ordnung sorgen. Und das ist genau, was im Moment gerade politisch thematisiert wird, dass Eltern ihre Kinder ziehen müssen, und
das also, gehört eben auch das dazu. Das wollen Sie ja auch ganz klar mit der Swiss Interactive Entertainment Association, der SIEA, das ist der Verband, wo es darum geht, da vielleicht auch diesen Spielen ein bisschen einen schlechten Ruf zu nehmen.
Ja, wir betreiben auch Aufklärung. Am Schluss muss jeder selber wissen, ob jetzt Videospiele eine legitime Form von Unterhaltung finden.
Können wir nicht ein bisschen böse sagen, der Verband ist auch ein bisschen raffiniertere Werbung, indem sie ja sagen, Spiele tun zum Beispiel die Medienkompetenz der Kinder verbessern, also Eltern schauen doch, dass eure Kinder Spiele spielen.
Das sagen nicht wir. Das sind Wissenschaftler, die das sagen. Ja. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Chirurgen, die 3 Stunden pro Woche Videospiele machen, wesentlich tiefere Fehlerquoten haben und viel schneller sind bei den Operationen, also weniger Komplikationen hervorruft, etc. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Klar, gehören wir so Sachen gerne, weil wir haben jetzt lange genug, also sprich etwa 30 Jahre lang, müssen uns anhören, was Videospiele alles schlecht machen. Und jetzt weiss man, es gibt sehr viele Sachen, wo Videospiele sehr gut sind. Mhm. Das Problem ist ja wirklich nur dort, wenn ein falscher Inhalt in eine falsche Zielgruppe reinkommt. Und da komme ich nochmal auf Peggy. Peggy ist eines von den Instrumenten, es ist nicht perfekt, aber es ist sehr gut, dass eben nicht falscher Inhalt in die falsche Zielgruppe kommt, aber
ja, das Thema ist komplex. Ich finde, das funktioniert wahrscheinlich immer dann, wenn man da eine Familie hat, die so weit gut funktioniert, wo die Eltern auch diese Rolle wahrnehmen. Aber wenn man jetzt irgendeine dysfunktionale Familie hat, wo einfach jeder macht, was er will und niemand so gross auf den anderen schaut, dann spielen die Kinder halt einfach irgendetwas an der PS oder an der Konsole.
Und das ist aber genau das Problem. Das ist das Problem, das wir heute haben, auch in Europa und in der Schweiz, wo ich vor 10, 20 Jahren in Amerika beobachtet habe, wo ich schockiert war, wo wir am Morgen um 6 Uhr geweckt worden sind von den Kindern in Amerika, in einem Haushalt. Und die Kinder sind um 6 Uhr von Glotzen angehockt und dann sind die den ganzen Tag vor der Glotzen gehockt. Die Kinder sind nicht erzogen worden, die sind nur mit Medien aufgewachsen, mit Medien, die sie selber gewählt haben, was. Und da komme ich halt auf den Tarantino zurück, der gesagt hat, dass es normal ist, dass Kinder versuchen, Grenzen auszuloten und versuchen, verbotene Früchte zu essen und so weiter. Das ist völlig normal für Kinder und Jugendliche. Aber ich sage halt nochmal, Eltern haben die Pflicht, um ihre Kinder zu erziehen und zu beaufsichtigen. Ja. Und das kann man uns als Industrie nicht vorwerfen. Und da können wir auch nicht die Eltern entlasten mit dem. Das geht nicht.
Wie sieht es denn mit Sex aus? Sony hat ja einen neuen Dienst, der angekündigt ist, der heisst Home. Und da soll es, ich weiß nicht, ob ich es richtig begriffen habe, der soll so ein bisschen funktionieren wie Second Life, kann man das so sagen?
Besser, schöner.
Aber auf jeden Fall kann man da chatten, und es gibt aber Moderatoren, und wenn man sich im öffentlichen Raum ungebührlich aufführt, dann kommt der Moderator
Ja, eine gewisse Moderation muss sein, damit man gewisse Grundlagen kann durchsetzen, sprich, dass eben niemand beleidigt wird, dass nicht irgendwie Pädophile eine Chance bekommen. Aber am Ende des Tages ist es relativ schwierig, das muss man einfach sehen. Das ist irgendwie ein Raum, der riesengroß ist, ein virtueller Raum, da kann man nicht irgendwie einfach jemanden auf die Seite ziehen. Also es ist illusorisch, sei es jetzt bei Home, sei es bei Second Life, sei es bei irgendetwas, was auf dem Internet stattfindet, dass die absolute Kontrolle gibt.
Ja, aber ich habe das Gefühl, Sony so richtig wohl ist sie nicht bei diesem Dienst. Also zum einen gibt es die Kontrolle, gibt es dann doch die privaten Räume, wo die Leute irgendetwas machen können. Wobei auch dort soll es dann Sanktionen geben, wenn sich jemand daneben aufführt.
Ja, man muss schon sehen, privat muss auch im Internet oder im virtuellen Raum muss privat bleiben. Genauso wie ich und Sie nicht wollen, dass irgendjemand bei mir in die Wohnung hineinschauen kann. Genauso wenig will man das ja nicht im Internet. Mhm. Aber wenn man in einem privaten Raum ist, sagen Sie real oder virtuell, dann muss die Privatsphäre geschützt sein. Was wir aber können als Anbieter offerieren ist, dass wenn jemand sich bedroht fühlt, beleidigt fühlt, bedrängt fühlt, was auch immer, dass er dann kann reklamieren kann. Und wenn das strafrechtlich relevant ist, dass man auch eine Anzeige machen kann.
Aber Sony würde dann vielleicht die Anzeige machen und nicht gleichzeitig der Richter sein.
Wo ist das Ganze passiert? Ist das in der Schweiz passiert? Wo, also im Raum in der Schweiz?
Ja, sowieso.
Welches Gesetz ist schwierig. Es ist schwierig. Und da kommt die UG-Revision. Im Moment muss ich da schnell einen Hinweis machen. Im Moment ist die Schweiz dran, um das Urheberrechtsgesetz zu revidieren. Und die Schweiz hat eigentlich ein Abkommen unterzeichnet, um die WIPO Treaties weltweit zu adaptieren, wo es darum geht, welche Rechte gelten im Internet, wie kann man die Rechtslage, die Copyright-Lage kann man regeln, was ist strafbar, was ist nicht strafbar. Und die Schweiz ist im Moment gerade dran, das umzusetzen und wie das im Moment laufen tut, das ist haarsträubend. Mhm. Wenn das so durchkommt, wie es im Moment gerade gedacht ist, dann wird die Schweiz zu einem praktisch rechtsfreien Raum, zu einer Pirateninsel werden. Und dann haben wir in der Schweiz ein Problem, weil alle zusammen kommen nachher in die Schweiz mit ihren Servern. Weil die Schweiz bietet da relativ wenig Hand für die Strafverfolgung. Hingegen ein anderes Land hat da relativ harte Massnahmen vorgesehen.
Mhm. Und darum, ja, also da gibt es jetzt auf der Welt noch ein paar andere Länder, die glaub, schlimmere Häfen sind für Piraten.
Ja, natürlich. Aber ich sage, die Schweiz als ein modernes, technisch fortschrittliches Land tut da doch Hand bieten für so gewisse Sachen. Aber die Problematik ist eine andere. Eben, wo wollen Sie jemanden vor Gericht ziehen?
Ja.
Wo ist es passiert? Und das ist ein Problem, das wir weltweit lösen müssen. Wo alle Länder, die irgendwie am Internet hängen, müssen lösen. Da können wir weder an Sony noch an
die Schweizer lösen. Angesichts von all diesen ungelösten Fragen und potenziellen Problemen, wieso tun ihr euch das überhaupt an, so eine Welt aufzuziehen? Also irgendwie muss doch das Cash, das ihr reinspielt, grösser sein, als das, was ihr befürchtet, an Umständen zu haben, oder?
Um das zu beantworten, muss ich kurz zurückgehen. Als wir damals PSI von Sony auf den Markt gebracht haben, klar haben wir gewisse kommerzielle Absichten damit gehabt, respektive wir haben die Hoffnung gehabt, dass wir eines Tages mit dem Ding Geld verdienen können. Aber zuerst ist eine Idee da gestanden, es ist eine Vision da gestanden, wir wollten etwas ausprobieren und unser Brain, der Ken Kutaragi, leider ist nicht mehr in der Firma, aber er hat damals einfach eine Vision gehabt und hat etwas probieren. Und was ist passiert? Wir haben heute ein Videospiel mehr, dank der PlayStation 1, muss man ganz klar sehen.
Gut, ich meine, also wir könnten jetzt darüber streiten, es hat schon vorher Sega und weiss Gott, was
ja, aber der Wert war am Boden, es hat niemand mit alles Geld verdient. Als ich damals zu den Händlern gegangen bin, hat niemand von den Händlern von Videospielen etwas wissen. Ist eine Tatsache. Sega hat nichts unternommen, es sind keine Innovationen gekommen, über sehr viele Jahre nicht. Und kein Händler hat damit Geld verdient gehabt. Und es sind die Lager sind pumpenvoll mit Videospielen. Heute sind Videospiele, die nebst Film und Musik, die neue Form von Entertainment, die weltweit Millionen faszinieren und begeistern.
Also gut, jetzt kommen wir zurück auf das Home. Aber genau. Der Fall ist ja nicht ganz der gleiche. Es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach mal irgendetwas ausprobiert, das noch niemand ausprobiert hat, wo man das Gefühl hat, vielleicht könnte man mal einen Franken verdienen, sondern es sind ganz klar kommerzielle Interessen.
Auch, natürlich. Also wenn man nicht Geld verdienen könnte, dann wären wir nicht in der Lage, zu können neue Spiele entwickeln.
Ja.
Wir könnten auch anders Geld verdienen.
Das ist meine Frage, wieso tun wir euch das überhaupt an?
Weil es ist eine Idee, wir wollen es ausprobieren. Wir sind Trendsetter. Wir warten nicht
auf das.
Ja gut, das ist ein grosses Wort, Trendsetter in dem Fall.
Nein, auf Home bezogen gebe ich zu, Second Life war zuerst. Ich sage nicht, dass Home das Rad komplett neu erfinden, aber es wird weitergehen. Und für das müssen wir den Beweis zuerst antreten. Da können wir jetzt hypothetisch darüber diskutieren, was Home ist. Er wäre es gesehen.
Wann startet denn das Ding?
Auf den Herbst von diesem Jahr wird das kommen.
Vielleicht noch zum den Bogen als Ende zu finden. Wir haben ja einen engen Zeitplan heute. Was ist denn der nächste grosse Trend nebst Home? Über das haben wir jetzt geredet.
Wenn jetzt PS3 ist unser neues Zugpferd, wo eigentlich die neue Welt soll helfen aufbauen. Mhm. Es ist einfach sagen, multimedial.
Gibt es da ganz neue, tolle Spiele, die die Welt noch
nicht sehen? Ich sage, wir tun das Rad nicht immer bei null neu erfinden, aber wir tun Sachen massiv erweitern.
Welche Richtung geht es da? Multiplayer-Spiele?
Multiplayer ist eh klar. Videochat, Videokonferencing, Videotelefonieren.
Also es geht immer einfach noch ein bisschen über das ursprüngliche vom Spiel.
Ja, die Welt geht weiter. Ich meine, Apple hat jetzt auch nicht mit iPhone das Handy neu
erfunden. Aber für den eigentlichen Kernwert haben sie nicht so die zündende Idee.
Wenn wir jetzt auf den Tisch schauen, zum Beispiel, das finde ich jetzt etwas extrem Innovatives.
Was ist das?
Eye of Judgment, das ist die Kamera. Da unten haben wir ein Spielfeld.
Aha, Eye of Judgment. Wir haben es ein bisschen auf die Seite gelegt.
Ja, wir müssen Platz machen. Aber da tun wir mit Karten. Es ist ein Kartenspiel, das ich traditionell auf dem Tisch spiele, wo aber eine Kamera, die der PS3 angehängt ist, die Karten dort aufnehmen. Und dann sehen wir im Fernsehen, wie da Drachen entstehen und eine virtuelle Welt entstehen. Also Fusionierung von Brettspielen. Fusionierung von Brettspiel und Videospiel und Konsole.
Gib ich Ihnen recht, das ist eine witzige Idee.
Das ist jetzt eine witzige Idee, muss ich sagen. Wir fangen mit dem mal an, aber wir wissen noch nicht, wo wir in 5 Jahren werden sein. Mit iToy zum Beispiel haben wir mal ganz rudimentär angefangen. Mhm. Aus dem iToy-Gedanken ist jetzt Eye of Judgment entstanden. SingStar ist erweitert gewesen. Bass hat sich weiterentwickelt, also das Quizspiel. Das sind alles Sachen, die sich aus dieser damaligen Entwicklung von iToy völlig rudimentär weiterentwickelt haben. Aber die Welt geht weiter und wir werden sehen, und darum tun wir sicher auch einen grossen Teil von der Entertainment-Welt jetzt
revolutionieren
zum Teil. Die Leute schauen weniger Fernsehen, weil sie mehr spielen. Unsere Welt die hat mehr Potenzial für Innovationen, vielleicht als Filmwelt oder als Musikwelt oder als Buchwelt von mir aus.
Tipptopp, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen vielmals.
Das war die 30. Ausgabe von unserem Digitalk. Wir gehen jetzt in eine Sommerpause. Weiter geht es dann Ende August. Aber vielleicht gibt es ja im Sommer dann das eine oder andere Digitalk-Spezial. So richtig überlegt haben wir uns das noch nicht. Schaut einfach ab und zu mal auf www.tagi.ch/digitalk oder ins iTunes.
Ja, also am besten die, die es im iTunes abonniert haben, die müssen eigentlich gar nichts machen, genau. Ausser einfach ab und zu.
Und gut, die es nicht abonniert haben, abonnieren sie.
Jawohl.
Und ihr hört ja auch das Best of Digitalk in Bern und Umgebung jeden Montag um 12 Uhr auf Radio Rabe. Feedback schickt ihr uns wie immer auf leben@tages-anzeiger.ch. Allen einen schönen Sommer und vielleicht nehmt ihr ja die Gelegenheit wahr, die ein oder andere Digitalk-Episode, die ihr bis jetzt verpasst habt, in euren Sommerferien am Strand oder wo ihr dann auch seid, zu hören. Und jedenfalls schöne Ferien. Ciao zusammen, macht's gut.
Ja, gute Zeit, einen schönen Sommer, bis demnächst.
Das war der Digitalk vom Tagesanzeiger, präsentiert von Norman, dem Hersteller von proaktiven Softwarelösungen gegen Viren, Würmer, Spam und Co.